Moin moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Wir sind wieder da und wir dürfen über eine absolute Sensation reden. Bayern hat den Klassiker gewonnen, oder Anton? Das ist sie doch, die Sensation.
Das ist die absolute Sensation. Ich glaube, da gab es noch die ein oder andere, die noch dazugekommen ist. Ich freue mich schon drauf. Lass uns doch direkt reinstarten.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und du hast ihn schon angesprochen, das Wochenende in der Bundesliga war natürlich das des Klassikers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier bei meinen Spieltagssiegern zum Start direkt mal einfach dieses gesamte Spiel aufgeschrieben. Ich habe einfach hingeschrieben, der Klassiker als Spieltagssieger, denn das war wirklich beste Werbung für den deutschen Fußball. Es hat, finde ich, richtig, richtig Spaß gemacht, dieses Spiel zu schauen. Besonders sogar, finde ich, in der ersten Halbzeit. Ja, da war es halt viel so mit kleineren Fouls, aber da war so eine Stimmung auf dem Platz, die war richtig mitreißend, auch vor dem Fernsehbildschirm. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es in der Arena selbst war. Dem Spiel hat dann natürlich auch gut getan, dass Dortmund sogar in Führung gegangen ist. Es waren viele kleine, viele harte Zweikämpfe, können wir gleich natürlich auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Da waren ja strittige Szenen mit dabei. Und alles in allem war es einfach ein absolut hochklassiges Spiel. Und ich glaube auch alle Beteiligten, alle, die darüber schon geredet haben, haben einfach genau das gesagt, was ich gerade gesagt habe. Weil ich finde, das ist das, was es am besten beschreibt. Es war unglaublich tolle Werbung für den deutschen Fußball, für die Bundesliga. Und es hat extrem, extrem viel Spaß gemacht. Eine große Bühne, weltweit ist dieses Spiel unglaublich beliebt. Und dieses 3:2 für die Bayern hat gezeigt, warum.
Ja, es war für mich, glaube ich, der geilste Klassiker seit, ich habe es nochmal nachgeschaut, seit dem 11. Spieltag 2018-2019. Damals dieses 3:2 in Dortmund. Dortmund war schon als Tabellenführer in dieses Spiel reingegangen. Lewandowski zweimal getroffen, Reus zweimal getroffen und Paco Alcácer dann mit dem Siegtreffer. Das war für mich so das letzte Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, über 90 Minuten kann das in beide Richtungen gehen. Ich glaube, in der letzten Saison, in der Rückrunde, war ich hier in der Allianz Arena im Stadion und da gab es dieses 2:2, war aber ehrlicherweise auch eher so eine Defensivschlacht von Dortmund. Deswegen für mich so ein Spiel, das halt einfach viele Phasen hatte, immer hin und her ging und auch Dortmund immer wieder am Drücker war. Und das für mich dann irgendwie so der ausschlaggebende Faktor. Es war irgendwie rasant und das halt eben einfach über fast die ganzen 90 Minuten und deshalb hat es richtig viel Spaß gemacht. Da kann ich dann auch sehr gut als neutraler Fan, der sich vielleicht eher eine spannende Meisterschaft wünscht, kann ich dann auch gut mit einem Bayern-Sieg leben, wenn es halt nun mal nicht ganz so die Machtverhältnisse widerspiegelt, wie es in den letzten Jahren, muss man ja sagen, häufig der Fall war. Deshalb auch ein großes Kompliment an Dortmund, gerade nach diesem Champions League aus, über das wir später auch noch reden werden, so ein Spiel abzuliefern gegen Bayern, die wirklich übermächtig wirken, häufig in dieser Saison.
Ja, ich habe auch schon während des Spiels gesagt und gerade auch nach der Dortmunder Führung gesagt, du hast es eben angesprochen, ne, als neutraler Fan wünscht man sich sowieso ja eher die Spannung zurück in der Bundesliga. Aber selbst ich hab dann während des Spiels gedacht, Mann, wie schade ist es, dass Dortmund jetzt gerade aus dieser Woche rauskommt der Enttäuschung, sage ich mal. Ne? Also selbst dieses 2:2 gegen Leipzig letzte Woche und dann natürlich das ganz, ganz bittere Champions League aus. Da habe ich gedacht, wenn sie da gegen Leipzig gewonnen hätten und in der Champions League weitergekommen wären, dann wäre nach diesem 1:0 von Schlotterbeck wirklich da die Hölle los gewesen. Weil so muss man ja fairerweise sagen, wäre es selbst bei einem Sieg erstmal zumindest noch nicht direkt wieder richtig spannend geworden, da hätten die Bayern immer noch ein gutes Polster gehabt. Jetzt ist es, sage ich mal, so gut wie durch, auch wenn Harry Kane selbst zum Beispiel auch noch gesagt hat, ja, wir hatten schon mal 11 Punkte Vorsprung, das ging dann auch ganz schnell plötzlich wieder auf 5-6 zurück. Aber naja, realistisch gesehen, klar, ist Bayern da jetzt so gut wie Meister mit diesem Sieg und es war ein hart erkämpfter. Es gab viele strittige Szenen, angefangen mit dem Foulspiel von Schlotterbeck, wo er da in Stanisic reinrutscht und ihn wirklich hoch am Schienbein trifft. Ich habe da auch schon mit Freunden drüber gesprochen. da war dann der Take, muss rot sein. Gerade wenn zum Beispiel jetzt in der 60. oder sowas passiert, würde da gefühlt immer auf rot entschieden werden. Ich persönlich finde es okay, da gelb zu geben. Ich fand auch das Interview von Schlotterbeck danach stark. Er hat selber nochmal gesagt, ja, kann man auch rot geben. Bin ich auch der Meinung. Also rot wäre genauso vertretbar gewesen wie die gelbe Karte da. Ich finde aber, er hat es auch gut erklärt. Er geht ja Richtung Ball, rutscht dann unglücklich über den Ball und dann natürlich sehr, sehr unglücklich ins Stanisic rein. Also ich will gar nicht sagen, bitte auf gar keinen Fall über Rot diskutieren. Aber ich finde, es ist vollkommen okay, auch in der Dynamik dieses Spiels. Das darf man da ruhig mal mit rein berechnen, zu dem Zeitpunkt dafür keine rote Karte zu ziehen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, vielleicht mache ich mich hier unbeliebt, aber ich finde es crazy, dass wir hier überhaupt über Rot reden. Ich finde es weltfremd. Ich bin der Meinung, das ist jetzt vielleicht ein crazy Take, man muss da nicht mal gelb geben. Der hat einfach Pech, dass er über den Ball rutscht und nur dann rutscht der Fuß hoch und trifft ihn am Bein. Das würde sonst gar nicht passieren. Eigentlich ist das Tackling super getimed. Er trifft nur den Ball vorne und rutscht dann ab, weil der Ball quasi ans Bein von Stanisic prallt und dann so diesen Widerstand hat. Dann rutscht das Bein nach oben ab. Was kannst du denn Schlotterbeck vorwerfen? Klar, er geht ein bisschen mit den Stollen voran rein, aber wenn du den Ball da klar wegspielst, dann gibt es sonst auch keinen Foul. Zumindest nicht immer. Von mir aus gibt gelb, aber das ist meiner Meinung nach nur, weil er eben das Pech hat, abzurutschen. Dass da überhaupt gecheckt wird oder man wirklich das Spiel so lange anhält, fand ich absolut insane. Ich finde es auch krass, dass Schlotterbeck selber sagt, habe ich Glück gehabt. Also ich finde, du siehst in der Wiederholung klar, dass eben sein Bein, sein Fuß Richtung Rasen geht und dann quasi vom Ball so hoch bounced und wieder nach oben geht. Nur dadurch entsteht überhaupt ein Treffer oberhalb des Knöchels, sonst hätte er ihn, wenn überhaupt, am Fuß getroffen, aber der Ball lag ja dazwischen. Ich finde es insane, dass wir da über Rot reden. Ich finde es crazy, dass viele Leute Rot fordern. Es ist für mich Welten entfernt von der roten Karte. Ich wäre damit okay gewesen, wenn es gegen meine Mannschaft geht, dass du dann nicht mal gelb gibst. Aber ich bin da scheinbar einer der Einzigen, der diese Meinung vertritt.
Naja, also wie gesagt, ich finde, dass die gelbe Karte vollkommen gerechtfertigt ist. Ich finde aber, man kann auch wenn es Pech ist, mit dem Trefferbild und so und auch der Höhe, ne, wo er ihn am Knöchel...
Aber wir reden doch immer über das Trefferbild. Also das hast du doch ja auch schon oft genug kritisiert. Dass,
ja,
dass
nee,
man
aber ich
dann
meine
anhält
auch,
und dann sieht es brutal aus.
Nee, also so meinte ich es nicht. Nee, ich meine die Location, sage ich mal, wo er ihn dann ja wirklich auch trifft. Also ich meine jetzt nicht das Trefferbild angehalten und sonst was, aber wenn du halt irgendwie Schienbein hoch da Stanisic Bein durchtrittst, übertrieben gesagt, dann ist es halt, finde ich, zumindest mal in Ordnung, darüber nachzudenken, ist das vielleicht eine rote Karte. Ich bin ja, wie gesagt, ich habe auch...
Aber es gibt, keine Unfälle mehr im Fußball. Also sobald ein Treffer gefährlich ist, ist es dunkelgelb bis rot. Es gibt keine Unfälle mehr. Das war 0,0 Absicht. Er hat eigentlich alles richtig gemacht und hat dann das Pech, dass er vom Ball abrutscht, weil der Ball von Stanisic Bein geblockt wird. Ich check's wirklich gar nicht.
Ja, das verstehe ich. Aber ich meine, ganz nur mit Absicht kann man ja, finde ich, auch nicht argumentieren. Also ich glaube, kein Spieler setzt zu einer Grätsche an im Strafraum, um faul zu spielen, so ungefähr. Ne? Also,
nein. Aber also er zielt auf den Ball, er trifft den Ball. Wenn Stanisic Fuß 10 cm weiter rechts spielt, dann schiebt er mit seinem Fuß den Ball einfach an Stanisic vorbei und trifft ihn gar nicht. Vielleicht wischt er am Ende halt, quasi rutscht er mit irgendwie dem Oberschenkel an ihm vorbei, aber er trifft ihn überhaupt nicht mit dem Fuß. Er hat einfach nur das Pech, dass dieser Widerstand kommt und dadurch rutschten die Stollen über den Ball nach oben. Also ich finde, was soll er denn machen? In dem Fall kann er dann wirklich nur nicht in den Zweikampf gehen. Und das, finde ich, ist halt traurig, wenn wir das in dem Fall sagen. Also ich meine, wir haben in der Champions League, müssen wir später nicht drüber reden, weil es nicht so wichtig war, haben wir einen Elfmeter gesehen, wo Lloyd Kelly von Juventus, einen Platzverweis gesehen, wo Lloyd Kelly von Juventus zum Kopfball hochspringt, landet gerade nach unten und dem Spieler aufs Bein fällt bei der Landung. Der Gegenspieler, der halt irgendwie ihn da reinrutscht in die Landezone und dafür kriegt er erst gelb-rot und dann wird es auf glattrot korrigiert. Also das ist wirklich erbärmlich. Also das ist, in der NBA gibt es sowas, ein Offensiv-Foul, wenn du unter den Spieler gehst, dass er nicht mehr landen kann, und bei uns gibt es eine rote Karte. Das hat mich sehr an diese Situation, beziehungsweise andersrum, diese Situation hat mich sehr daran erinnert. Es wird geguckt und dann alle, empören sich, kommen ins Raunen und ins Schreien, wenn man dann sieht, ah, guck mal, da trifft er ihn. Wir müssen noch mal bitte ein bisschen die Aktion bewerten. in ihrer Gänze und da macht, finde ich, Schlotterbeck alles richtig und hat einfach nur Pech. Von mir aus gib ihm gelb, weil du sagst, es ist ein bisschen fahrlässig, aber meiner Meinung nach, da darfst du nie im Leben über Rot diskutieren, nur meine Meinung.
Finde ich gut, dann haken wir noch einmal die leicht diskutierte gelb-rote Karte ab, die von manchen gefordert wurde, weil es regeltechnisch eventuell sogar möglich gewesen wäre bei seinem Torjubel. Ja. Ne, also da könnte man dann ja auch wiederum über gelb-rot diskutieren. Gab es auch schon mal für genau
muss
sowas
man.
Gelb. Also muss man sogar.
Also kannst du nicht checken, weil es eben gelb-rot ist. Aber ich habe es mit meinem lieben Kumpel Leon, den habe ich besucht dieses Wochenende in Österreich. Wir haben es im Irish Pub geguckt. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, also laut Regel ist das eine gelbe Karte. Es tut mir leid, das ist über die Bande springen, ist Verlassen des Innenraums. Es gibt, muss gelb geben. Herr Schiri hat es entweder nicht umsetzen wollen oder vergessen. Aber das ja, hätte dann gelb-rot sein müssen für Schlotterbeck. Da bin ich bei dir.
Ja, aber findest du es dann, also ich finde das jetzt zum Beispiel auch vollkommen okay in ja, ich ziehe jetzt immer dieses Spiel vor. Das darf natürlich auch nicht sein, dass die Größe des Spiels Entscheidungen beeinflusst. Aber also ich finde wirklich auch vollkommen okay, da jetzt nicht gelb zu geben. Regeltechnisch wäre es richtig gewesen, weiß ich. Aber
wir können ja nicht sagen, wenn es jetzt irgendwie Dortmund gegen Bochum ist und Dortmund 3-0 führt, dann einen Dortmunder runterzunehmen in der 75. Das wäre dann okay. Also die Stakes dürfen ja keine Rolle
richtig
spielen. Ich
ist
weiß, was du
richtig,
meinst.
Ja.
Wir wollen auf keinen Fall sehen, dass Spiele so entschieden werden. Aber ich finde, genauso kannst du ja auch im Umkehrschluss argumentieren und sagen, ich erwarte von einem Spieler wie Schlotterbeck auf dem Schirm zu haben, was er darf und was nicht. Sein Trikot hätte er auch nicht ausgezogen, weil das ist ihm, glaube ich, ein bisschen klarer, dass das nicht geht, dass über die Bande springen. Und das nochmal ganz kurz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht über die Bande hüpfen wollte. Er ist
nee,
da auf
genau,
die Bande hochgestiegen und hat dann eben nach vorne das Gleichgewicht verloren. Also es wäre super bitter gewesen. Aber ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut. Es gab es mal bei Hannover. Szabolcs Hüsti hat mal Trikot ausgezogen und ist dann über die Bande gehüpft und hat gelb und gelb-rot bekommen.
Jetzt, wo du sagst, kommt es auch wieder irgendwie hinten im Kopf.
Ja,
zurück,
also
stimmt.
Ich bin dann keiner, der immer sagt, irgendwie, oh, aber im Regelbuch, bla bla bla. Ich finde nur einfach, wenn wir die Regel haben, wir können sie gerne abschaffen. Alles okay. Es wird gerade beim Verlassen des Innenraumes, wird es ja schon einen Grund haben, warum es die gibt, weil du halt eben nicht zwingend dich dahin begeben sollst, wo halt die Fans in direkter Nähe sind. Es geht ja auch ein bisschen um die Sicherheit der Spieler und so. Ich finde halt, solange wir die Regeln haben, genau wie das Thema neulich mit dem in den Strafraum einlaufen oder Einwürfe ausführen, die übrigens zu 90% falsch ausgeführt werden aktuell.
Ja.
Wenn wir die Regel haben, lass sie uns auch umsetzen oder schaff sie ab, bin ich voll okay mit, aber ja.
Ja, ich persönlich finde diese Regel sogar noch vollkommen okay, aber Trikot ausziehen zum Beispiel finde ich Quatsch. Also wenn jetzt jemand ein Trikot auszieht, kurz jubelt, es wieder anzieht und losläuft, kriegt er gelb, und wenn einer irgendwie 50 Sekunden oder 2 Minuten in der Kurve steht und tanzt mit seinen Jungs, ist egal. Das ist jetzt eine weiterführende Diskussion. Auf jeden Fall nochmal zurück zum Sportlichen. Also Dortmund wirklich nach diesen 2 Kane-Toren dann in Halbzeit 2. Übrigens, okay, nächste Entscheidung, der Elfmeter, finde ich erstens auch, ist richtig, den zu geben. Zweitens, muss er da auch dann gelb bekommen? Findest du
das
auch wieder nicht richtig?
Nie im Leben ein Elfmeter.
Weiß ich
nicht.
Also,
im Leben
das ist klar getroffen mit der
ja,
mit
das
offener
genau
Sohle
das
am
Thema, Anton, ist wie immer.
Nee, ja, geht.
Das ist, weißt du, wenn ich ihn zu Fall bringe, ja, aber der titscht eben da, was super dumm ist, da müssen wir gar nicht drüber reden. Dumme Aktion von Schlotterbeck. Mhm. So dieses Bein ausfädeln, wenn du schon raus bist aus dem Zweikampf. Es ist manchmal einfach so ein Reflex, mega dumm. Aber der streift ihm, tippt ihn so an dem Schienbeinschoner, während der da noch Gewicht drauf hat, da fällt er gar nicht deswegen und lässt sich dann einfach hinfallen. Wir belohnen das mit einem Elfmeter, ist ein Skandal. Also wie gesagt, Schotti hätte vorher schon vom Platz fliegen müssen, wenn man die Regeln durchführt, von daher alles okay, Bayern hat verdient gewonnen, aber das ist ein Witz-Elfmeter.
Ja, finde ich nicht, also da, ich meine,
also dann ist alles Elfmeter, dann ist jeder Kontakt am Bein Elfmeter, dann wird da Elfmeter geben.
Also, aber es geht doch schon darum, also, wenn man so will, stempelt ihn so ein bisschen von der Seite. Bisschen übertrieben gesagt, ich weiß jetzt nicht voll das klassische Stempeln, aber er trifft ihn doch so klar am Knöchel an der Seite, oder habe ich jetzt irgendwie falsch im Kopf?
Er fährt die Fußspitze nochmal so, zuckt nochmal so zur Seite, und meiner Meinung nach trifft er ihn so unten am Schienbein.
Also
er hält ihm einfach,
ja, dann
vielleicht habe ich es falsch, also für mich ist es nie und nimmer auch nur ansatzweise ursächlich für den Fall, und dann ist es halt kein Foul.
Ja, sowas
ich finde halt, wenn du ganz normal, der steht quasi noch, Stanisic, also er hat nicht viel Momentum, Und Schlotti macht, wie gesagt, eine dumme Aktion. Aber Stanisic hätte die einen Bruchteil der Sekunde einfach abwarten können und dann weiterlaufen können. Dann wäre Schlotti genauso aus der Aktion gewesen. Aber das haben wir ja auch schon oft gesagt, wir warten halt auf einen Kontakt und dann lassen wir uns einfach fallen. Zieht er einfach die Beine vom Boden und lässt sich hinfallen. Und das, ja, finde ich einfach erbärmlich. Finde ich einfach Quatsch. Das ist kein Foulspiel, es ist einfach nur eine Berührung. Und dann sagt der Stürmer oder der Offensivspieler in dem Fall, da lasse ich mich jetzt fallen, weil dafür kriege ich 11 Meter. Und wir machen halt immer weiter und dadurch klappt es auch immer.
Ja, das Thema hatten wir natürlich schon ausführlich mal besprochen. Da bin ich grundsätzlich bei dir. Vielleicht haben wir da jetzt gerade ein bisschen eine andere Sicht drauf. Vielleicht bin ich auch voreingenommen, natürlich als Bayern-Fan, gebe ich offen zu, kann sein.
Das ist ja generell, auch voll okay. Ne, also, wäre für mich ja vielleicht genauso, wenn es jetzt irgendwie um Bremen ginge.
Ja, klar, so alles gut.
Ich bin ja auch gar nicht, also weißt du, Bayern hat ja nicht unverdient gewonnen deswegen oder ungerecht. Das war ja überhaupt nicht so. Bayern war insgesamt schon, würde ich sagen, die bessere Mannschaft, wenn du eine suchen willst, und haben es auch mit einem geilen Tor dann gewonnen, um jetzt mal die letzten beiden Tore noch mit reinzunehmen. Ja. Also Svensson, super Abschluss, aber ich würde sagen, der von Kimmich noch mal ein bisschen besser, mit links da den so Volley zu nehmen mit der Innenseite, richtig, richtig stark und ein super geiles Ende. Also wenn man sich irgendwie anschaut, wie die Südkurve da abfackelt, irgendwie als Svensson dieses Tor macht und dann eben kurz später dann Kimmich mit diesem tollen Abschluss. Also ein würdiges Ende für ein tolles Fußballspiel, das einfach nur meiner Meinung nach ein paar Szenen hatte, die komisch waren oder dann auch, wo mir irgendwie die Diskussion nicht so gefallen hat.
Ja, aber genau das ist ja auch das Geile daran. Also das macht ja dieses Spiel auch so aus. Ja. Es war einfach, ne, unabhängig jetzt davon, dass gar nicht mehr ganz so viel Spannung mit drin war, was so den Meisterschaftskampf anging, hat man einfach gemerkt, dieses Spiel macht was mit Spielern, mit Fans, mit nicht nur Fans dieser beiden Mannschaften, sondern einfach mit den Fußballfans dieser Welt. Und das war eine aufgeheizte Stimmung. Da waren eben Entscheidungen mit drin, wo man wirklich, wie wir jetzt gerade, 50-50 hin und her diskutiert. Der eine sieht so, der andere so und beide haben irgendwo recht. So, das ist ja, und das hat dieses Spiel so besonders gemacht. Deswegen, ja, wirklich. Jetzt lobe ich mich selber, völlig verdient hier in den Spieltagssiegern, ausgewählt von mir. Der Klassiker, haben wir wieder einen hinter uns gebracht und das war wirklich einer der besten seit langer, langer Zeit. Du hast es anfangs auch gesagt, seit ein paar Jahren schon der Beste, den es da gab, und das hat einfach Spaß gemacht. Aus Bayern-Fansicht natürlich jetzt so gesehen auch das perfekte Ende. Es war so schön, noch der letzte Satz vielleicht dazu. Nach dem 2:2, das ganze Stadion singt, zieht den Bayern die Lederhosen aus und in diesen Gesang hinein trifft Joshua Kimmich ins Herz der Dortmunder. War ein bisschen, ja, war schon irgendwie wie ein Schauspiel, was sich dann da zugetragen hat und als wäre es so geschrieben worden. Es war ganz besonders einfach und hat Spaß gemacht, auch aus ganz neutraler Sicht gesehen.
Sie können es halt auch nicht lassen, ne? Die Dortmunder. Irgendwie gibt es dann immer so Aktionen, die dann ihnen irgendwie hintenrum wieder ins Kreuz fallen. Also ich weiß nicht. Ich meine, ich würde auch feiern dann, aber es ist, irgendwie ist es dann schon, finde ich, häufig so bei Dortmund.
Ja, schon bitter. Aber es gab ja auch noch Mannschaften, genau, die feiern durften.
Ich wollte hier schon die Überleitung machen, quasi Klassiker. In der Regel wird so ein Klassiker zum Klassiker, wenn er seine Spuren, seine Wurzeln tief in der Vergangenheit hat. Und das hatte auch der letzte Sieg des SV Werder Bremen bis zu diesem Spieltag. Am 7. November gab es den letzten gegen den VfL Wolfsburg. Und jetzt, ja, knackige, lass mich kurz rechnen, 5 Monate später? 4 Monate später,
ja,
gibt es da mal den nächsten Sieg. Ja, Werder Bremen muss bei mir hier an erster Stelle stehen bei den Siegern. Ist nicht allzu häufig vorgekommen in den letzten Monaten. Und es war ein immens wichtiger Sieg gegen Heidenheim 2-0. Es war gar nicht zwingend dieses direkte Duell. Ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche hatten, das Thema, aber es ist für mich jetzt nicht unbedingt relevant, ob Heidenheim da nochmal rankommt, weil du bist ja eh als Vorletzter in dieses Spiel gegangen. Das heißt, ob ich jetzt als Vorletzter oder Letzter absteige, ist Wumpe, aber es geht halt eben darum, die Anschlüsse oder den Anschluss zu halten an die Plätze, die eben dich in der Liga halten. Das haben sie jetzt geschafft, haben sogar die Wolfsburger überholt und sind auf den Relegationsplatz gegangen. Es war ein unfassbar emotionales Spiel, es war richtig, richtig geil, gerade als Bremen-Fan. zu sehen, wie die Fans hinter der Mannschaft standen. Es hat wirklich sehr an zum Beispiel 2016 erinnert, wo sie am letzten Spieltag da von irgendwie 20.000 zum Stadion begleitet wurden und dann in der Nachspielzeit oder 90. oder was das war gegen Frankfurt dann noch den Klassenerhalt schaffen. Und so haben sie jetzt dem Ultra-Anführer sozusagen, der vor einer Woche noch bei St. Pauli die Fans die Mannschaft von den Gästefans weggeschickt hat, dem haben sie jetzt einfach das Mikro des Stadionsprechers gegeben. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Der hat einfach 3-4 Minuten eine Rede ans ganze Stadion gehalten, 20 Minuten vor Anpfiff, 10 Minuten vor Anpfiff. Es war unglaublich. Hat irgendwie alle nochmal zum Zusammenhalt, zum Schulterschluss mit der Mannschaft aufgefordert, nochmal so richtig die ganzen Fans eingeschwört. Das war wirklich magisch und hat sich, glaube ich, schon auch auf die Mannschaft übertragen, die wirklich klar die bessere Mannschaft war, unglaubliche Chance vergeben hat in der ersten Hälfte.
Also, wirklich Wahnsinn. Ja, wirklich, also, das ist nicht mehr normal.
Dieser Albtraum hört nicht auf. Also irgendwann gab es doch diese Szene, wo sich Daniel Thun so zur Bank umdreht und einfach nur so grinst, weil er wusste auch nicht, was er machen soll.
Was willst du auch noch machen? Also das ist ja. Das war ja
wirklich. Milosevic, der aus einem Meter den Ball wieder in Richtung Flankengeber am Tor vorbeispielt und dann diese Doppelchance von Romano Schmid, was er überragend macht, am Torwart vorbeigeht, dann den Pfosten trifft und dann den Nachschuss nebens Tor setzt, war nur noch ein Verteidiger auf
unfassbar.
Der Linie. Ja, man hat irgendwie gedacht, das wird nichts, sind dann auch mit einem 0-0 in die Pause gegangen, aber dann hat sich Milosevic eben doch bezahlt gemacht, die Winterleihe, Transfermarkt.de sei Dank, die Winterleihe, die dann noch kam und hat jetzt eben in Back-to-Back-Spielen getroffen, sein drittes Tor, seit er da ist. Und da siehst du halt schon, der ist jetzt nicht der Heiland, aber es ist ein Stürmer, der zumindest mal ein bisschen was vom Stürmersein versteht. Und das hilft dann schon, wenn du ab und zu Flanken reinschlägst, wenn da eben nicht jedes Mal Jens Day seinen 100-Meter-Sprint anziehen muss, um vorne noch einen Kopfball zu verwerten, sondern wenn da halt einer steht, der weiß, wie das geht. Und das hat er dann super gemacht. Hat, finde ich, insgesamt gut geholfen als Stürmer. Und dann haben sie hinten raus noch ein ziemliches Flippertor gemacht zum 2-0. Aber es war auf jeden Fall klar verdient. Heidenheim offensiv sehr, sehr ungefährlich. Und deshalb verdienter Sieg und natürlich wahnsinnig wichtig. Die Statistiker müssen sich jetzt eine neue Mannschaft raussuchen, auf der sie rumhacken können.
Hey. Ich wüsste da eine, schaut mal bei Instagram bei uns vorbei. Da gibt es vielleicht einen kleinen Hinweis. Ja, du hast alles gesagt. Also wirklich Slapstick in Halbzeit 1 mit dieser Chancenverwertung. Ich dachte mir auch, das kann jetzt langsam nicht mehr wahr sein, aber der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Also nicht nur in Ordnung, der ist einfach absolut verdient. Und so, so, so wichtig, du hast es angesprochen. Jetzt nicht nur, weil das jetzt schon der entscheidende Befreiungsschlag war, weiß Gott nicht, also da muss noch mehr passieren jetzt in Zukunft. Aber weil das eben dieser Anstoß sein konnte, jetzt auch für Thun, für den ganzen Verein, du hast es gesagt, seit November wartet man da auf den Sieg. Und dementsprechend eine Riesenlast, die da abgefallen ist. Und das hat man auch über das ganze Spiel hinweg gemerkt. Also wie viel Emotionalität und wie viel Kampf da auch mit drinsteckt und was ihm dann auch für einen Stein von Herzen gefallen ist, als es dann am Ende geklappt hat mit den 3 Punkten.
Der Druck bleibt natürlich da, weil die nächsten Spiele bei Union, zu Hause gegen Mainz, in Wolfsburg, also das sind natürlich schon krass. Kracher.
Ja.
Sie haben halt in den letzten 7 Saisonspielen halt noch Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim und Dortmund. Da sollte man schon in den nächsten Wochen ein paar Punkte holen, würde ich mal so sagen.
Ja, das würde sich anbieten, sage ich mal.
Viel angeboten hat sich auch mein nächster Sieger, der auf der linken Außenbahn richtig viel Alarm gemacht hat. Chris Führig steht da bei mir so ein bisschen stellvertretend für eine Stuttgarter Mannschaft, die mal wieder richtig begeistert hat, die sehr, sehr wehr- und hilflose Wolfsburger mit 4-0 abgeschossen hat. Es war wirklich eine Machtdemonstration. Man hätte ja auch Sebastian Hoeneß aufschreiben können, weil ich habe auch heute wieder gesagt, als ich das Spiel geschaut habe, irgendwie ist das muss das an ihm auch zu großen Teilen liegen. Die Mannschaft ist zwar irgendwie sehr interessant, gespickt mit vielen guten Fußballern, der Kader super zusammengestellt, aber ich finde einfach schon sehr bezeichnend, was Stuttgart seit Hoeneß da ist, seit er wirklich seinen Fußball etabliert hat, was die für einen tollen Ball spielen, wie kreativ die sind, wie offensiv dominant die sind, wie gut die vorne halt diese Räume besetzen und ja, irgendwie einfach immer, immer Gefahr ausstrahlen. Also bei Stuttgart habe ich jedes Spiel das Gefühl, außer die haben jetzt einen komplett falschen Tag erwischt, dann, dass die irgendwie 3-4 Tore schießen können. Auch in dem Spiel hätten sie 7-8 machen können. Das war wirklich wie das Trainingsspiel der ersten gegen die zweite gefühlt in den ersten 30 Minuten. Das war unglaublich und eben führig für mich so ein bisschen stellvertretend, weil er echt in den letzten Wochen sich wieder krass in ein Formhoch gespielt hat und der ist halt nicht zu verteidigen, obwohl er immer das Gleiche macht, bis auf die Aktion zum 1-0, da ist er dann mal an die Grundlinie gegangen, aber eigentlich macht er alles mit rechts, zieht immer in die Mitte, aber irgendwie kannst du diesen Schlenker nicht verteidigen und dann kommt jedes Mal da so ein sehr, sehr fein geschliffener Chipball hinter die Kette oder auf den zweiten Pfosten geflankt und Wolfsburg hat es überhaupt nicht verteidigt bekommen, aber es waren alle gut da vorne drin, deswegen hätte man auch die Stuttgarter, hätte man auch Hoeneß nehmen können, aber für mich, Chris Führig, jetzt hier mal der zweite Sieger.
Ja, ich finde generell extrem krass. Also ich möchte gerade nicht in der Haut von Julian Nagelsmann stecken. Ne? Also bei der letzten Länderspielpause hat sich der Kader noch so ein bisschen gefühlt von selbst zusammengestellt, weil da wirklich viele Spieler gerade in einem Form hoch waren und wieder andere in einem echten Form tief, wie ein Führig zum Beispiel. Und der ist jetzt wieder komplett zurück. In Undav müssen wir nicht drüber reden. Überragend, wahrscheinlich der beste Stuttgarter der letzten Monate. Und auch ein Leveling jetzt wieder mit einem Doppelpack. Also langsam werden die Kaderplätze da knapp beim DFB. Und es ist ja so ein bisschen, ne, der DFB Stuttgart, hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast. Da sind viele potenzielle Nationalspieler mit dabei.
Ich glaube, VfB Deutschland hatte ich.
Ach, VfB Deutschland, so. Ja, richtig. Geht beides, geht beides. ja, dementsprechend kann ich voll mitgehen mit deinen Worten. Führig macht Spaß, ganz Stuttgart macht Spaß. Ich glaube, was nicht Spaß machen wird, ja, ist die Auswahl zu treffen für Julian Nagelsmann. Hat ja unlängst bei den Kollegen vom Kicker ein Interview gegeben, wo er auch nochmal gesagt hat, irgendwie, ja, es werden schon einige Entscheidungen dabei sein, die vielleicht für die große Öffentlichkeit jetzt nicht so unbedingt richtig erscheinen werden, um es mal ganz frei zu zitieren. Da bin ich mal gespannt, was er genau damit meint. Ich glaube halt schon, dass er natürlich so ein bisschen sein Spielsystem gefunden hat, seine favorisierten Personalien für dieses System gefunden hat und dann so ein bisschen guckt, wer passt vielleicht dann mal ganz gut dann in bestimmten anderen Szenarien mit rein. Ich glaube, so ein Goretzka zum Beispiel, hat er gesagt, hat ganz gute Chancen, obwohl er jetzt zum Beispiel bei den Bayern mehr oder weniger hinter Pavlovic zurückgerückt ist in die zweite Reihe. Und er hat auch gesagt, es werden einige Spieler fehlen oder zumindest in der Startelf beim DFB fehlen, die bei dem Verein absolute Führungsspieler und Stammkräfte sind. Also hat er wirklich schon mal tief blicken lassen und genau vielleicht fallen eben diese Spieler damit rein. Ne? Also ein jetzt mal ganz weit gefasst Dennis Undav, der vielleicht dann trotzdem hinter Nick Woltemade sich anstellen muss, weil eben der in dieses System, was Nagelsmann jetzt implementiert hat, gerade in Nagelsmanns Kopf besser reinpasst, was natürlich formtechnisch nicht vertretbar wäre, sag ich mal, weil Woltemade, ich habe jetzt nicht im Kopf, aber wartet, glaube ich, echt schon seit 10, 15 Spielen auf einen Treffer und Undav ist der zweitbeste Scorer der letzten 3 Monate in ganz Europa. Also ne, da bin ich echt mal gespannt. Ein Monat ist es noch, dann haben wir die nächste Länderspielpause und dann die nächste ist dann die WM. Also glaube ich zumindest, oder vielleicht davor sind noch irgendwelche Testspiele zumindest, aber dann schon mit WM-Kader wahrscheinlich. Also ich bin sehr gespannt und ich habe jetzt einfach mal die Möglichkeit hier genutzt, das anzusprechen beim DFB Stuttgart oder VfB Deutschland, weil da eben so viele mit dabei sind, die vielleicht entweder davon profitieren können oder eben wirklich darunter leiden könnten und gar nicht dabei sein können.
Ja, ich fand es sehr spannend. Also ich habe mir da teilweise die Augen gerieben bei den Aussagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er dann damit meint. Ja, über Goretzka brauchen wir jetzt nicht reden, kann man sich drüber streiten, aber ich glaube, also ich habe es so verstanden, das war so ein bisschen, hey Fans, bereitet euch schon mal darauf vor, dass Dennis Undav und oder Felix Metscher gar nicht dabei sind. Also das klang für mich krass. Er hat ja auch einmal konkret über Pavlovic und Metscher geredet und hat dann gesagt, ja, also der offensivere Part der Sechs, da sucht er so ein bisschen ein anderes Profil. Der offensivere Part wäre ja Felix Metscher. Von daher, das wäre, glaube ich, sehr gegen das Meinungsbild, was gerade hier in Deutschland herrscht. Da ist ja mittlerweile kein Hot-Take mehr zu sagen, Felix Metscher ist der kompletteste Mittelfeldspieler, den wir gerade haben, auf der 6 bzw. 8. Von daher, ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass jetzt diese Länderspielpause super krass wegweisend ist. Aber ja, auf jeden Fall sehr tiefe Einblicke gewährt da Julian Nagelsmann und glaube ich auch ein bisschen aufhorchen lassen.
Vielleicht holt er sich ja nochmal Tipps ab bei seinem Kumpel und Kollegen Manuel Baum, denn der ist ein echter Erfolgstrainer in der Bundesliga. Wahnsinn, was aus diesem FC Augsburg geworden ist. Die letzten 6 Spiele, davon haben sie einfach mal 5 gewonnen. In der Rückrundentabelle stehen die Augsburger auf Platz 3, punktgleich mit Bayern und Dortmund. Was ist da aus dieser Mannschaft plötzlich geworden? Sandro Wagner, was hast du uns vorenthalten? Nein, ich möchte gar nicht auf Sandro Wagner bashing gehen. Auch zum Beispiel Noah Kai Banks im Interview danach fand ich sehr stark, hat sehr lobende Worte zum Beispiel auch nochmal über Sandro Wagner gefunden, dass alle im Team ihn geliebt haben und er die Basis, den Grundstein dafür gelegt hat, dass es jetzt eben beim FC Augsburg so gut läuft, am Freitag gewonnen mit 2-0 gegen Köln. Und wie gesagt, die drittbeste Mannschaft der Rückrunde, 5 Siege aus den letzten 6 Spielen und plötzlich ist man in Augsburg näher an den internationalen Plätzen dran fast schon, oder gleich weit weg, besser gesagt, als bei den Abstiegsplätzen. Und das hätte man so vor ein paar Monaten auch wirklich gar nicht gedacht. Dementsprechend der FC Augsburg ein bisschen sowas wie die Mannschaft der Stunde und mit diesem Sieg gegen Köln, das ist dann auch immer so ein Spiel, ne, wo man, wenn man die dann auch noch zieht, das ist so ein Zeichen auch nochmal, dass man jetzt wirklich da aus diesem, ja, Feld des Abstiegskampfes so langsam entronnen ist und das haben sie geschafft. Es ist wirklich bemerkenswert gut, wie sie das da in den letzten Wochen spielen und Manuel Baum ist da natürlich als erster Grund für zu nennen und dementsprechend hier auch mein Spieltagssieger in dieser Woche, weil ein bisschen, ja fast schon bei uns, sage ich jetzt mal so, halbwegs unterm Radar geflogen, aber wie der diese Mannschaft rumgedreht hat und da wieder den Erfolg zurückgebracht hat, das verdient größten Respekt und dementsprechend ist er jetzt hier mal namentlich genannt.
Ja, also es ist eine krasse Serie, eine krasse Erfolgsgeschichte jetzt unter ihm. Es ist gefühlt aber auch so ein bisschen Augsburg-Klassiker, oder? Also irgendwie, ja. Augsburg ist immer Hinrunde immer so, Augsburg, müssen jetzt mal aufpassen. Dann so Ende Hinrunde, Anfang Rückrunde, so, ja, Augsburg, Alter, voll krass, die greifen noch Europa an. Das machen die jetzt noch so einen Monat. Dann verkacken sie ein paar Mal und dann sind die halt so Elfter am Ende.
Ich finde es so geil, dass du das ansprichst. Ich habe genau den gleichen Gedanken vor dieser Folge gefasst.
Immer das Gleiche. Ich genau weiß noch vor, wann war das? Zwei Jahren, ziemlich zur gleichen Zeit, habe ich bei DAZN meinen ersten Probekommentar gemacht zu Augsburg gegen Frankfurt und es war genau diese Situation. Frankfurt, Augsburg, wer kann hier nochmal irgendwie an Europa anklopfen? Augsburg war so 2 Pünktchen oder so hinter Frankfurt. Frankfurt hat dann gewonnen und da ging dann so ein bisschen der Mini-Downfall von Augsburg los und haben sich dann quasi auch aus dieser Contention für die europäischen Plätze verabschiedet. Ja, es ist irgendwie immer gleich. Müssen wir schauen, ob es dieses Jahr sich so bestätigt. Aber sie machen es aktuell gut. Sie spielen es konzentriert und haben halt vorne so 1-2 Spieler. Claude Maurice jetzt auch wieder getroffen. Und dann eben Rodrigo Ribeiro, einen neuen Mann, der vorne drin spielt und jetzt schon 2-mal hintereinander getroffen hat. Also da passt gerade alles. Von daher, Manuel Baum hat seinen Stamm gefunden, würde ich mal sagen.
Absolut, also kann man nur loben. Ich habe gesagt, 5 aus 6 haben sie gewonnen und 3 aus 4 haben die St. Paulianer gewonnen. Mein nächster Spieltagssieger. Ein bisschen Zahlen rumgeworfen.
Wir sind bei der Lottoziehung am Sonntag.
Genau, ich habe es gesehen, dass du nicht wusstest, wo will der denn jetzt hin mit
seinen alle Angaben in der Zwei-Mann-Mauer ohne Gewehr.
Aber sowas von. Trotzdem springe ich nach Hamburg, springe ich zum FC St. Pauli. Auch eine Mannschaft, wo wir zu Recht vor noch ein paar Wochen und Monaten gesagt haben, ja, also so richtig viel Land sieht man da jetzt nicht mehr. Und was machen sie? Gewinn gegen Stuttgart, Gewinn gegen Bremen, Gewinn gegen Hoffenheim. Sind ja nur 2 mögliche Champions-League-Kandidaten, wo du dann einfach
Bremen hat jetzt gerade mal ein Spiel gewonnen. Also so krass sind sie auch noch nicht.
Ja, doch. Also ich finde, da geht schon was jetzt mit Tune, das frischer Wind drin. Also okay. Ich glaube, da darf man hoffen. Mhm. Heim, Die haben sie nämlich geschlagen. Und sind damit jetzt aus der Abstiegszone raus. Also wirklich Wahnsinn. Ich weiß noch, ich habe jetzt schon in mehreren Folgen über dieses 2:1 gegen Stuttgart damals geredet, weil ich es einfach nicht verstehen konnte. Weil du hast es ja eben auch schon ausgeführt. Die Stuttgarter machen so viel Spaß. Du hast immer das Gefühl, sie können 3-4 Tore schießen und dann verlieren sie jetzt gegen St. Pauli. Aber da war scheinbar ein bisschen mehr dahinter bei den Kiezkickern. Denn klar, die Niederlage gegen Leverkusen kam dann zwar noch dazwischen, aber wie gesagt, jetzt gegen Bremen und vor allem nochmal jetzt gegen Hoffenheim gewonnen, hatte ich so auch gar nicht auf dem Zettel. Und plötzlich, wie gesagt, Platz 15, 2 Spiele in Serie gewonnen und das erste Mal seit langer, langer Zeit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Und es ist wirklich unfassbar, wie diese Mannschaften da hinten kämpfen. Es war ja generell so ein bisschen der Spieltag auch der kleineren Befreiungsschläge beziehungsweise Ausrufezeichen im Abstiegskampf im Sinne von, hey, wir sind noch da oder hey, wir können uns ein bisschen absetzen. Deswegen ja, muss man die St. Paulianer hier auf jeden Fall mit aufführen.
Ja, waren jetzt mehrere so Befreiungsschläge. Es ist super brenzlig, so im eigenen Fünfer, und man schlägt ihn raus, aber man rutscht dir so über den Schlappen und geht so zur Ecke raus. Also du hast ihn schon so geklärt, aber es ist noch lange nicht alles gut.
Sehr, sehr schönes Bild, ja.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe noch nie in dieser Saison St. Pauli so genau beobachtet wie jetzt, weil man eben als Bremen-Fan da sehr krass drauf guckt. Und wie du sagst, dann gewinnen die gegen Stuttgart, gewinnen gegen Hoffenheim und man fragt sich so, hallo Leute, also ja, gerade so die Gegner muss man da mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, warum man da jetzt plötzlich gegen St. Pauli verliert. Aber sie haben es gut gemacht, haben wieder wirklich sehr gut gespielt, hatten mit Vasi einen Torwart, der dann alles, was haltbar war, gehalten hat. Die Hoffenheimer dazu jetzt auch nicht den besten Tag erwischt, aber ja. Wahnsinns 3 Spiele, die Paulianer hinterher oder hintereinander abgefackelt haben. Deswegen großes Kompliment.
Ja, kann man, glaube ich, nicht zu viel sagen.
Großes Kompliment gibt es auch an meinen dritten Sieger und das ist Eugen Polanski. Ich würde sagen, er mit einem gewissen anderen Chefcoach, auf den wir sicherlich auch gleich noch zur Sprache oder zu sprechen kommen werden, war so ein bisschen der, der am meisten gewackelt hat, dessen Stuhlbein schon am meisten angesägt war. Aber er hat da jetzt nochmal so ein bisschen Holzleim dran gemacht und hat das nochmal ein bisschen dran gepackt, das Stuhlbein. Denn Eugen Polanski durfte einen Heimsieg feiern, mit 1-0 haben die Gladbacher gewonnen. Gegen Union haben wirklich sich sehr, sehr leidenschaftlich gezeigt und am Ende auch verdient gewonnen. Hat ein bisschen gedauert, bis das Ding dann reingegangen ist, aber sie haben es wirklich gut gemacht und haben sich das verdient. Und das war ja wirklich so eine Mannschaft, haben wir letzte Woche auch drüber geredet, die gefühlt nicht so richtig wusste, wie sie da unten rauskommen soll, wie sie mal gewinnen kann. Das wirkte sehr, sehr trocken alles, was die Gladbacher da so geliefert haben. Aber jetzt auf jeden Fall mal sich ein bisschen Luft gemacht. Gerade Polanski auch wenn das jetzt natürlich noch nicht die Rettung war, es war einfach mal so ein bisschen dieses Meme von diesem Typen, der diesen Pflasterstrip auf dieses durchsichtige Fass da kloppt, dass das Wasser nicht mehr weiter rausläuft. Das war schon mal ganz gut.
Ja, also ich finde, das Spiel erzählt sich für mich irgendwie anders herum, nämlich aus der Perspektive von Union Berlin. Mich hat es richtig aufgeregt beim Zuschauen und das, obwohl ich es nur natürlich in der Konferenz geschaut habe, jetzt nicht das als Einzelspiel, aber ich war richtig sauer auf Steffen Baumgart, muss ich sagen. Also du bist da als Union, die gerade erst Leverkusen geschlagen haben, zu Gast bei Borussia Mönchengladbach, die wirklich seit Wochen komplett am Straucheln sind. Den letzten Sieg vor irgendwie 8 Spielen oder so hatten gegen Augsburg am 16. Spieltag und spielst da, ich weiß, das ist jetzt nichts Neues, aber spielst da so einen unglaublichen Anti-Fußball. Also wie gesagt, mir ist schon bewusst, dass das Union Berlins Art und Weise ist, Fußball zu spielen, dass es Baumgarts Art und Weise ist, Fußball zu spielen. Aber für mich wirkte das ganz klar so, dass gefühlt die Ansprache schon war, Leute, wenn wir hier einen Unentschieden holen, halten wir den Gladbacher auf Abstand, dann ist alles gut, macht bloß nicht zu viel nach vorne, haltet die Null. Das hat mich so angekotzt. Ich finde, das hat sich durch den Fernsehbildschirm auf meine Augen transportiert, dass das die Ansprache gefühlt gewesen sein muss, weil das so unglaublich schlecht war. Das hat mich so aufgeregt. Also sorry, aber Gott sei Dank hat Gladbach das dann bestraft, wirklich, weil du kommst da an, wirklich, ja, ich höre mich in Rage reden, habe ich ja schon fast. Aber dass Union Berlin wirklich so gar nichts versucht gegen so angeschlagene Gladbacher, da haben sie auch nichts anderes verdient, als dann hinten raus noch diesen Elfmeter zu kassieren. Sau bitteres Ding natürlich, will er den Ball wegschlagen, springt einer von hinten dazwischen, kennt man, ist bitter, ist eine richtige Entscheidung, ist für mich auch innerhalb gewesen. Ich habe jetzt gar, ich finde gar, die haben gar nicht so viele Fernsehbilder da nochmal gezeigt, aber es sah eher schon innerhalb aus. Und ja, dementsprechend am Ende ein komplett verdienter Sieg. Da waren ja mehrere knappe Dinger, wo die schon in Führung hätten gehen können, Tore annulliert und. Und ja, deswegen wollte ich aber auf jeden Fall nochmal diese Seite des Spiels auch erzählen, weil das hat mich wirklich stutzig gemacht, dass die da so blutleer gefühlt auch aufgetreten sind, so richtig zögerlich und so ein bisschen, ja, wenn wir hier unentschieden spielen, dann sind wir ja irgendwie 6 Punkte weiter hinten noch vor euch, das passt uns dann schon. Anstatt einfach mal voll all in zu gehen, das, keine Ahnung, Beispiel Augsburg, zack, wir nehmen das Spiel mal an in unsere Hand und versuchen da mal was, kam gar nichts. Hat mich aufgeregt, wollte ich mal loswerden.
Nicht, dass sie zu kurz kommen hier, die Unioner. Verstehe ich. Also ich muss aber ehrlich sagen, also gefühlt 3/4 aller Spiele von Union Berlin fühlen sich so an, als hätte der Trainer vorher gesagt, Männer, wenn wir einen Punkt mitnehmen, ja, alles in Ordnung.
Ja, aber da jetzt gegen diese Gladbacher, hat mich irgendwie so aufgeregt. Ne? Also
ich klar, sag, die machen Leverkusen nächste Woche so gegen Bremen das Spiel ihres Lebens.
Ja. So wie es gerade für Bremen läuft, mit Siegen für Gladbach, St. Pauli und Co., könnte ich mir das gut vorstellen, ja.
Ja, dann mach doch du mal mit deinem ersten Verlierer weiter, weil das ist ja das Thema, was wir eigentlich dann weiterführen müssen.
Absolut, ja, du hattest ihn quasi schon angesprochen, sein Team Daniel Bauer, die Wölfe, mein erster Spieltagsverlierer und wie sollte es anders sein, nach dieser absoluten Klatsche gegen die Stuttgarter, du hast sie schon ausführlich beschrieben, hilflose Wölfe hast du, glaube ich, eben gesagt und das trifft es ganz gut, weil das ist eigentlich nicht nur auf dieses Spiel jetzt gegen Stuttgart bezogen, sondern auf die gesamte Situation im Verein, also das ist unglaublich bitter, was da gerade abgeht. In den letzten Spielen eigentlich nur verloren, dieses 2-2 gegen Leipzig, das war unglücklich, aber wirklich da sonst verloren, 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 verloren. Und wo stehst du dann? Richtig, Platz 17. Und ich glaube, man muss jetzt langsam kein Hellseher mehr sein. Ich war aber einer, und zwar schon vor einer Woche, um zu sagen, dass Daniel Bauer da wirklich einen extrem schweren Stand haben wird. Bin gespannt, ob er noch eine Woche bekommt oder jetzt diese Woche sich schon was entwickelt. Vielleicht ist sogar, nachdem wir diese Folge aufnehmen, das darf ja mal gesagt sein, es ist Sonntagabend gerade, vielleicht entsteht da schon am Montagmorgen was und wenn die Folge hier rauskommt, ist er schon raus. Wer das vorhergesehen hat, das steht bei uns auf der Instagram-Seite, also schaut da gerne mal vorbei. Es wird übel für die Wölfe, Moritz.
Ja, ich bin ehrlicherweise, wie ich das Spiel gesehen habe, habe ich auch gedacht, krass, der Anton hat es mal wieder gerochen, der Junge. Der hat wieder mal eben seinen Zinken hat er da in den Wind gehalten, hat gemerkt, da bahnt sich was an.
So wenig.
Da bahnt sich ein Trainerwechsel an in Wolfsburg. Ich glaube, zum einen so Spiele, wo du wirklich so völlig hilflos wirkst und wirklich auch vermöbelt wirst, wenn es auch eine Mannschaft ist jetzt mit den Stuttgartern oder war, die einfach super stark drauf ist, gerade offensiv. Das ist dann häufig so ein Spiel, nachdem du mal gefeuert wirst, einfach weil, das sieht auch einfach kacke aus. Und wenn, da kannst du, glaube ich, am besten als Verantwortlicher den Glauben verlieren, dass da noch die Kurve gekratzt wird unter diesem Trainer. Und ich glaube, was auch dafür spricht, das haben wir jetzt letzte Woche gar nicht gesagt, er ist halt ein Trainer, der aus der U19 hochkam, ja schon mal, aber jetzt eben wieder. Und ich glaube schon, wenn du halt eine halbe Saison diesem Trainer gibst und am Ende runtergehst, und ja auch Stand jetzt, was die Form angeht, sang- und klanglos da durchgereicht wirst, dann musst du dir halt auch die Fragen gefallen lassen, so wie kannst du mit so einem unerfahrenen Trainer in dieser Liga da bis zum Ende gehen und nichts machen. Ich glaube, wenn da jetzt ein richtig erfahrener Trainer wäre, wenn da jetzt ein Kovac damals oder ein Hasenhüttl oder sonst was, kannst du wenigstens noch argumentieren, das sind Trainer, die haben schon viele Profisaisons in den Knochen, in den Trainerknochen und zumindest haben die da einfach, bringen die da ein bisschen mehr Erfahrungsschatz mit, er halt gar nicht und deshalb, glaube ich, ist das auch so ein Argument, das kannst du viel besser auch verkaufen nach außen hin, zu sagen, hey, wir haben es probiert, interne Lösung, hat nicht geklappt, jetzt holen wir nochmal einen ran, der ein bisschen größeren Namen hat und vielleicht ein bisschen mehr erlebt hat.
Ja, bin ich komplett bei dir, ist richtig, es war halt echt so ein bisschen bitter für die Wolfsburger, dass Daniel Bauer in seiner Anfangszeit interimsmäßig da echt eine gute Phase hatte. Was heißt bitter? Ich meine, es hätte ja auch einfach funktionieren können.
Ja.
Aber jetzt, was einfach die letzten Wochen da los war, eigentlich schon die letzten Monate, das ist auch einfach nicht mehr tragbar. Und wir reden hier Woche für Woche über die Wolfsburger und sagen, was sie für ein Etat haben, was sie für Transfers tätigen können. Dann darfst du nicht auf Platz 17 stehen. Das ist ja wirklich unterirdisch, was da gerade los ist. Und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Folge hier draußen ist, Daniel Bauer schon nicht mehr Trainer ist. Vielleicht kriegt er noch das eine Spiel gegen Hamburg am kommenden Samstag.
Ich finde ehrlich gesagt auch, dass die Mannschaft sehr, sehr tot wirkt. Also irgendwie, ja. da ist kein Leben drin. Wir sagen ja immer wieder, die Transferpolitik sehr viel zusammengewürfelt, einfach viel Geld ausgeben. Klar, kann sowas auch mal klappen, aber es ist schon oft eher so eine Shopping-Spree, so mit dem Einkaufswagen hier links noch was rein, rechts noch was rein und so. Und ja, irgendwie wirkt das gerade nicht so. Also ich sehe da vielleicht einen Maxi Arnold, der mal auf den Tisch haut, aber der ist der Einzige. Der Rest wirkt für mich nicht so, als ob die wirklich mal ordentlich sich von der Seele sprechen und auch mal versuchen, irgendwie das Ruder rumzureißen. Von daher kann man auch nicht zwingend Daniel Bauer da so viel vorwerfen, glaube ich. Ich glaube, da würden sich viele Trainer schwer tun gerade. Talent hat dieser Kader, da brauchen wir nicht drüber reden. Das haben sie immer mal wieder gezeigt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da viele dabei sind, die dann eher den Kopf hängen lassen oder dem Mitspieler den Rücken kehren, weil sie sagen, ja, so eine Scheiße, schon wieder läuft es nicht.
Ja.
Ja, wo es auch wirklich gar nicht läuft, und es tut mir wirklich leid, sind die Heidenheimer. Ich habe sie als ersten Verlierer aufgeschrieben. Ich habe das Spiel ja gesehen gegen die Bremer. Sie waren klar unterlegen, offensiv kam zu wenig. Das muss man einfach so sagen. Sie haben ein bisschen Glück gehabt, dass in der ersten Hälfte sie mit 0 Gegentoren in die Kabine gehen. Da waren schon, wie wir auch schon hier gesagt haben, die ein oder andere Riesenchance dabei. Aber gerade, wenn man dann danach Frank Schmidt reden hört, er wurde auch von einem Journalisten in der PK danach gefragt, ob es das jetzt war. Das fand ich schon auch eine sehr harte Frage, direkt nach dem Spiel. Aber da hat er schon sehr realistisch irgendwie gesprochen, jetzt nicht groß noch irgendwie gesagt, nee, klar, wir haben hier noch so und so viele Spiele, so und so viele Punkte zu vergeben. Er hat natürlich nicht gesagt, wir sind abgestiegen, aber er hat gesagt, man muss dann auch mal ein bisschen realistisch bleiben. Er sei keiner, der die Leute anlügt, hat er gesagt und meint damit eben seine Spieler. Hat eben auch gesagt, gut, wir müssen jetzt halt, um da wieder rauszukommen, müssten wir halt sehr viel mehr Punkte holen im Schnitt, als wir bisher in diesen 24 Spielen geholt haben pro Spiel. Auch das ja allein mathematisch eben schwierig. Ja, und dann hat er, glaube ich, noch was gesagt, irgendwie der Glaube ist nicht ungebrochen. Und das ist schon, das ist schon hart. Also, ich meine, man kann es verstehen. Aber es ist natürlich, also ich habe selten Frank Schmidt so hoffnungslos erlebt irgendwie. Und ich finde es irgendwo auch okay zu sagen, ja, so ist jetzt halt gerade eine scheiß Situation und am wahrscheinlichsten ist, dass wir runtergehen. Das kann man dann, finde ich, auch mal so sagen, aber hat mich schon auch ein bisschen traurig gemacht, weil ich ihn sehr mag und weil ich die Heidenheimer schon auch mag, aber wir haben es ja die ganze Saison gesagt, Kader ist irgendwie einfach zu schwach. Mich hat auch echt ein bisschen, damals habe ich schon in unserer Transferfolge gesagt, gestört oder verwundert, dass sie da kurz vor Transferschluss Leo Schienza für 8 Millionen verkaufen in die zweite englische Liga und halt gefühlt nichts mehr machen. Das fand ich schon so ein bisschen schade und war dann fast schon so ein Signal für mich. Ja, Leute, wir probieren mal, was geht, aber wir planen mit Liga 2.
Ja, ich wollte nochmal zu den Frank-Schmidt-Worten sagen. Finde ich sehr cool, dass du die mit reingenommen hast. Hätte ich jetzt nämlich sonst auch gemacht, genau diese Frage und Antwort. Ich finde, ja, natürlich zum einen so ein bisschen auch traurig, beziehungsweise ne, man fühlt einfach mit ihm mit, weil er einfach ein unglaublicher Sympathieträger ist. Zum anderen einfach, finde ich, auch starke Worte. Also was das ist einfach mal, es ist erfrischend ehrlich und anders vielleicht, als die meisten es gehandelt hätten. Und einfach gesagt, so ey, was soll ich jetzt sagen? Guckt auf die Tabelle, wir sind halt leider diese Saison bisher wirklich nicht gut. Und klar, wir versuchen es noch irgendwie, aber schaut es euch an, es sieht eher nicht so aus, als wenn das noch klappt. Und das fand ich irgendwie schon auch, waren große Worte. Und man kann einfach Heidenheim nicht sympathisch oder so finden. Also was dieses kleine Einwohnerfleckchen da mit Frank Schmidt an der Seitenlinie alles geschafft hat in ihrer kurzen Zeit in der Bundesliga, ist sowas von bemerkenswert. Also die haben einfach Conference League gespielt. Da war Chelsea zu Gast. Das ist wirklich immer noch wie ein Fiebertraum. Und wenn es dann jetzt wieder runtergeht, dann kann man sich über 3 Jahre, waren es dann jetzt, glaube ich, Bundesliga-Fußball in der Vereinsgeschichte freuen, die man so schnell nie vergessen wird. Und Frank Schmidt ist das Gesicht des Erfolges, sowie auch des Misserfolg ist nicht mal im negativen Sinne, aber er ist das Gesicht dieses Vereins. Und Frank Schmidt, solange er Bock hat, bleibt er da auch Trainer. Also ja. Deswegen, ja, schöne Worte, beziehungsweise einfach erfrischend ehrliche Worte von ihm. Und ja, trotzdem, unterm Strich kann man sagen, die Heidenheimer bleiben vermutlich unterm Strich.
Ja, mein zweiter Verlierer, der hat nicht ganz so große Sorgen. Da geht es nämlich um den SC Freiburg. Die haben am Sonntag verloren in Frankfurt. Da waren schon die Vorzeichen so ein bisschen, wer kann sich hier festspielen, wer kann die europäischen Plätze ja nochmal ein bisschen fester in den Griff nehmen. Es war eben Duell 7 gegen 8, beziehungsweise 8 gegen 7. Die haben dann Plätze getauscht. Die Frankfurter mit dem 2-0 Heimsieg die Freiburger überholt. Ja, beide sind relativ deutlich noch entfernt von Platz 6 von den Leverkusenern, die auch noch ein Spiel zu spielen haben, ein Spiel mehr beim HSV. Aber es ist eben trotzdem so, dass, ja, dass beide da einen Schritt hätten machen können. Die Frankfurter haben ihn getan, das war wichtig, waren eben dann auch, wären sonst punktgleich gewesen, auch mit den Augsburgern zum Beispiel. So sind sie jetzt wieder auf Platz 7, der ja Conference League Playoffs bedeutet, wenn der Pokalsieger nicht aus den Top 6 kommt, von daher höchstwahrscheinlich so, außer eben zum Beispiel die Freiburger holen das Ding. Aber es war einfach unglücklich, es war verdient, diese Niederlage für Freiburg, können sich dabei Atobolo bedanken in der ersten Hälfte, der ein paar Dinger schön gehalten hat, aber unterm Strich, wie du es eben schon so schön gesagt hast, haben sie verdient verloren.
Ja, und Albert Riera, zweites Spiel, zweiter Sieg jetzt, zu Hause zumindest, mit seiner neuen Eintracht. Und ja, du hast gesagt, dieser 7. Platz, der kann eben nochmal wichtig werden im Verlauf dieser Saison, beziehungsweise kann eben das Ticket nach Europa werden. Und deswegen, ganz klar, Freiburg hier der klare Verlierer dieses Spieltags. Die Frankfurter hätten es genauso verdient, auch in den Siegern mit aufzutauchen. Dementsprechend, ja, das war ein wichtiges Spiel für beide und mit dem besseren Ende für die Frankfurter, dementsprechend, klar, Freiburg hier als Verlierer zu nennen, genauso ein bisschen ähnliche Situation.
Sorry, Anton, schon, Grätsche.
Ja, Grätsche, ja. Rein.
Ich muss ganz schnell noch sagen, sonst ist nämlich das Thema weg. Cooler, ja. Fun Fact, cooler Side Fact. Freiburg kann so ein bisschen selbst in der Europa League dafür sorgen, dass der 8. Tabellenplatz auch für Europa berechtigt oder zumindest für die Euro Conference League Quali. Das finde ich ganz cool, weil die eben geil, noch drin, ja, sind. Freiburg stand jetzt eben 8. Wenn sie es bleiben sollten und halt eben quasi europäisch gut abschneiden, kann das eben weiter dafür sorgen. Stand jetzt ist Deutschland 2. in diesem Ranking und würde einen 5. Champions League Platz bekommen und dadurch eben 8 Plätze für Europa. Das nur so als kleinen Fakt.
Ja, das wäre ja wirklich lustig, wenn sie sich quasi selber durch die Europa League in die Conference League bringen. Das wäre,
war ja so ein bisschen, ja, bei Dortmund auch, oder? Als vor 2 Jahren, als sie im Finale waren.
Ja, stimmt. Aber vielleicht ist es ja sogar bei Freiburg ein ganz anderes Ziel. Die wollen sich natürlich über die Europa League für die Champions League qualifizieren.
Oh, und dann haben wir nämlich 6 Teilnehmer.
So rum wird doch ein Schuh draus. Genau, ich hatte es angesprochen. Ähnliche Situation bei meinem nächsten Verlierer. Leverkusen, die jetzt irgendwie so in den letzten 3 Spielen nach diesem tollen Sieg im Playoffs-Hinspiel gegen Olympiakos und davor auch einer echt guten Serie so ein bisschen ins Wankeln geraten sind. Verloren gegen Union, dann so ein 0-0 gegen Olympiakos, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ne, aber auch so ein bisschen nicht aussagekräftig. Und jetzt ein 1-1 zu Hause gegen Mainz. Klar, die Mainzer in letzter Zeit richtig gut drauf. Kein leichter Gegner, der da zu Gast war bei der Werkself, aber das ist einfach zu wenig, weil die Leverkusener wollen natürlich wieder in Richtung Champions League gucken und da ist jetzt plötzlich schon mal so ein kleines Loch aufgekommen. Ja, auch da, ne, das Spiel gegen Hamburg kommt jetzt erst noch. Das heißt, sie sind noch ein bisschen näher dran, eventuell, als das die Tabelle jetzt gerade zeigt. Aber sie hätten einfach auch die Chance gehabt, weil ja eben Vereine wie Leipzig, wie Stuttgart, wie jetzt auch Hoffenheim immer mal wieder auch Punkte liegen gelassen haben, sich da oben richtig mehr festzusetzen beziehungsweise da ganz, ganz nah dran zu rücken und mit diesem Nachholspiel eben vielleicht sogar schon auf Platz 4, auf Platz 3 hätten springen können. Das haben sie gar nicht geschafft. Jetzt gerade in den letzten beiden Bundesligaspielen da dann doch 5 Punkte quasi verloren, wenn man so will, gegen Mannschaften, wo sie, glaube ich, eigentlich damit gerechnet hätten, dass sie da mehr rausholen würden. Dementsprechend ganz klar für mich hier auch einer der Verlierer dieses Spieltags.
Ja, zu Recht irgendwie jetzt voll komisch plötzlich die Leverkusener so am Straucheln. Sie hatten, glaube ich, ja im Januar, Anfang Februar noch so eine richtig gute Phase, hatten da 5, 6 Pflichtspiele in Folge gewonnen oder irgendwie nur einmal unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen. Und jetzt plötzlich lassen die Punkte liegen und das eben gegen Teams, die eigentlich weit unter ihnen stehen, mit Union jetzt auch gegen mit Mainz. Ja, seltsam. Und Stand jetzt schreien die nicht Champions League, die Leverkusener. Das muss man dann klar so sagen. Das aber schon irgendwie ein ganz cooler, ja, ganz cooles Battle, finde ich. Also da so die Plätze 2 bis 6, auch wenn da schon ganz gut Punkte zwischen sind, aber sind, finde ich, von der Leistung her Dortmund vielleicht noch ein bisschen stabiler. Stuttgart, was Momentum angeht, sicherlich auch. Aber alle können da, glaube ich, alle schlagen gerade. Deswegen eigentlich das, finde ich, so ein relativ spannender Kampf neben dem Abstiegskampf, der Kampf um die Champions League.
Absolut. Und dann mache ich weiter mit meinem letzten Verlierer, beziehungsweise vielleicht können wir einfach unsere letzten beiden Verlierer zusammenschmeißen. Es sind nämlich die beiden Aufsteiger, die beide wieder in Gefilden sind in der Tabelle, wo es wieder ungemütlich wird. Der HSV und die Kölner, beide jetzt am Wochenende verloren. Hamburg zum Abschluss des Spieltags zu Hause, wo sie eigentlich immer eine Macht waren in den letzten Spielen, gegen Leipzig mit 1-2. Die Kölner hatten wir schon angesprochen zum Start des Spieltags, also die machen die Klammer drum, mit 0-2 gegen Augsburg verloren. Und Hamburg, haben wir gerade auch schon jetzt mehrfach gesagt, die haben auch das Spiel jetzt unter der Woche gegen Leverkusen. Wieder ein Heimspiel, das heißt, die Chancen stehen auf jeden Fall schon mal besser, als wenn sie nach Leverkusen hätten reisen müssen auf Punkte, aber eben auch nur noch 4 Punkte vor zum Beispiel den Bremern. Also auch ziemlich eng alles da unten, also von Platz 17 bis Platz 10 eigentlich fast, na 10 schon eigentlich nicht mehr, Union ist da so ein bisschen enteilt. Aber von Platz 17 bis Platz 11, und das sind eben die Hamburger auf Platz 11, ist es einfach ganz, ganz eng.
Ja, also die Hamburger würde ich da noch, sich da noch ein bisschen weniger kritisch, du mit Sicherheit auch, die sind, glaube ich, wirken ein bisschen stabiler. Bei Köln, die machen tatsächlich, wir reden hier über die Bremer und ihre 13 Spiele Sieglos-Serie, haben eben davor und da jetzt eben an diesem Spieltag gewonnen. Die Kölner in den letzten 15 auch 2 Siege, also genau wie die Bremer, und das ist kein gutes Prädikat aktuell. Deswegen, ja, würde ich sagen, gerade Köln sehr in der Krise. Auch wenn man schöne Tore schießt zuletzt, hat das irgendwie nicht viel gebracht. Und die Kölner sind da noch richtig in der Verlosung. Also da bin ich mal gespannt. Da ist auch, wie wir ja schon wissen, relativ viel Druck drauf auf dem Kessel. Mit zum Beispiel Kwasniok und den Fans. Von daher dann dauernd diese Elmala schon wieder auf der Bank-Thematik. Das, glaube ich, wird noch ungemütlicher, wenn da nicht sofort Siege kommen.
Ja, es ist irgendwie aufgeheizt bei den Kölnern und jetzt inzwischen auch nicht mehr ganz zu Unrecht, weil sie eben da reingerutscht sind. Also muss man auf jeden Fall beide ganz, ganz eng im Blick behalten. Die Hamburger hatte ich schon angesprochen, sind nächste Woche zu Gast in Wolfsburg. Riesenspiel. Klar, muss man auch schauen, wie das jetzt unter der Woche läuft. Da könnten sich die Hamburger natürlich ein kleines Polster erarbeiten, aber das ist dann ein so viel zitiertes 6-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt. Und die Kölner empfangen Dortmund. Also richtig, richtig spannend, was da unten noch passiert. Ich finde, du hast es eben cool angesprochen, dieser Kampf oben um die internationalen Plätze, genauso spannend eigentlich wie der Abstiegskampf. Also das macht schon Laune. Da wird jetzt jeder Spieltag, wird da richtig Druck auf dem Kessel sein für alle Regionen, alle Teams, alle Zuschauer.
Ja, ich würde sagen, Kampf um die Champions League ist ein gutes Stichwort, um hier nochmal um die Welt zu fliegen. Ja, und da schauen wir uns nochmal ganz kurz die Rückspiele der Champions League Playoffs an. Ist, glaube ich, relativ schnell erzählt. Anton, wo willst du anfangen?
Ich glaube, man muss bei dem anfangen, was wirklich die größte Geschichte hat, und zwar das Ding der Dortmunder bei Atalanta Bergamo. So ein unglaublich schlechter Auftritt von Borussia Dortmund. Also das war ja wirklich von vorne bis hinten lang gar nichts. Das war ja Grenze an Arbeitsverweigerung. Da ging absolut nichts. Und am Ende bist du sogar noch in der Position, dass du dich irgendwie mit so ein bisschen Glück und einer tollen Einzelleistung fast oder einem tollen Schuss von Karim Adeyemi sogar noch in die Verlängerung retten kannst und wirfst dich dann selber raus. Mit diesem Pass von Kobel, die Aktion von Benzebaini hat natürlich Pech. Er versucht da irgendwie den Fehler auszumerzen. Aber dass du das Ding in der 94., 95., wann das war, dann sogar noch komplett abgibst. Also ich saß vorm Fernseher und war einfach nur ratlos. Es war ganz schwer mit anzuschauen, weil man, also ich zumindest handhabe das so, dass ich in der Champions League eigentlich immer für die deutschen Vertreter auch bin und da auch mitfieber gerne mal. Das war einfach so schlecht und so schade auch einfach mit anzuschauen, dass Dortmund das da noch so verspielt.
Ja, brutal bitter, wie du es aber auch richtig sagst, man muss da gucken, dass man auch genug Kritik übt, denn das war wirklich einfach ein ziemlich erbärmlicher Auftritt. Man hatte nicht das Gefühl, dass man da als Dortmund wirklich das Spiel gewinnen will, sondern es war mehr so ein, vielleicht ja, können wir hier einfach verhindern und deshalb weiterkommen. Dafür ist Atalanta dann eine zu gute Mannschaft. Man lag dann 3-0 hinten schnell, das war ja, oder das heißt schnell, aber auf jeden Fall noch relativ früh in der zweiten Hälfte und dann ist man durch ein schönes Tor wieder auf Kursverlängerung gewesen durch Adeyemi und dann ja diese letzte Sequenz vogelwild und beschreibt dann eigentlich den Auftritt ganz gut, gibt ihnen die verdiente Quittung für diesen Auftritt.
Ja, leider. Dann machen wir noch schnell das andere deutsche Team. Ich hatte es eben schon angesprochen, 0-0 Leverkusen gegen Piräus, damit die Leverkusener weiter. Toller Erfolg für sie, finde ich, das Achtelfinale. War auch anfangs in der Ligaphase mal ein bisschen in weitere Ferne gerückt. Dann haben sie es über die Playoffs jetzt gezogen. Und dann, glaube ich, kommen wir zum nächsten großen Thema. Die Überraschung. Sie haben es geschafft. Sie haben mich Lügen gestraft. Ich habe es noch gesagt in meiner Vorausschau, dass ich hoffe, dass ich falsch liege. Und dass Bodo Glimt es tatsächlich schafft, Inter Mailand rauszuwerfen. Und siehe da, sie haben es wirklich getan. Unfassbare Geschichte. Dafür lieben wir doch den Fußball, Moritz, oder? Genau für sowas. Das ist wirklich Wahnsinn. Das macht so viel Spaß.
Ja, es war dann auch diese Memes danach, irgendwie City und Sporting, wie sie beide hoffen, dass sie Real und nicht Bodø bekommen als Achtelfinalgegner. verrückt. Also, geile Geschichte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so souverän dann auch in Mailand runterspielen. Ich habe hier noch vor einer Woche gesagt, so gerade dieser Heimvorteil von Bodø ist natürlich riesig. Da irgendwo hoch im Norden auf Kunstrasen bei Minusgraden ist natürlich eine sehr einzigartige Atmosphäre und einzigartige Bedingungen. Aber sie haben es auch im San Siro geregelt und ja, für Inter natürlich sehr, sehr peinlich dieses Aus. Das darf dir überhaupt nicht passieren als Mannschaft, die in der Serie A allen davon geeilt ist jetzt schon wieder. Also das war wirklich gar nichts.
Absolut. Ganz, ganz merkwürdiger Auftritt von Inter. Ansonsten, wir haben noch Atletico, die zu Hause dann Brügge relativ deutlich geschlagen haben, somit weiter sind. Newcastle hatte dieses riesen 6-1 aus dem Hinspiel, da ist nichts mehr angebrannt. Real Madrid setzt sich durch mit einem Tor von Vinicius Junior, auch eine irgendwie schöne Geschichte. Und das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Monaco war wieder ein richtig spannendes. Monaco kommt hinten raus nochmal ran. Aber Paris mogelt sich da irgendwie durch, 5-4 nach Hin- und Rückspiel. Und dann gab es noch dieses richtig dramatische Spiel zwischen Juve und Galatasaray. Das hattest du ja vorhin schon mal leicht angerissen. Also da überlasse ich dir auch gerne das Wort. Das war ja wirklich auch noch mal an Spannung kaum zu überbieten hinten raus.
Ja, irgendwie auch wieder dann so ein bisschen typisch Gala, dass sie sich so eine krasse Ausgangslage erspielen und dann 3-0 hinten liegen in Turin. Turin das Ganze eben in Unterzahl, also kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Hälfte, da diese rote Karte, die für mich einfach ein Riesenskandal war, darf man niemals so machen, so geben, finde ich, darf man auch nicht gelb geben. Keine Absicht vom Spieler, der einfach zum Kopfball hochgeht, nicht mal nach unten guckt, nicht mal weiß, dass da jemand ist und halt ihm auf dem Bein landet. Das sieht auch wieder super hart aus, aber war halt nie und nimmer Absicht, noch zu verhindern von dem Spieler. Trotzdem schafft es Juve in die Verlängerung. Da gibt es dann eben die Tore von Gala, weil Juve natürlich dann auch irgendwo die Kraft ausgeht. Aber man muss dazu sagen, sie hatten wirklich gegen Ende der regulären Spielzeit noch die ein oder andere Riesenchance, um das Ding mit 4-0 halt zu entscheiden. Boah, vor der Verlängerung. Das wäre unfassbar gewesen. So kommt Gala mit anderthalb blauen Augen davon. Aber dann wirklich ein toller Auftritt von Juve. Man fragt sich halt, was im Hinspiel los war. Also das hat ihnen halt dann am Ende das Genick gebrochen.
Ja, ganz komisch. Bei Juve geht es ja eh gerade ein bisschen drunter und drüber. Also die sind richtig, ja, schon fast in der Krise. Also dieses, das war jetzt ein Sieg, aber das war auch der einzige Sieg aus den letzten 7 Spielen. Also das war auch dann gleichzeitig der bitterste Sieg der Vereinsgeschichte vielleicht gerade oder der jüngeren Vereinsgeschichte.
Ja.
Du hast es angesprochen, hätten auch locker flockig das 4-0 machen können mit der Anzahl und Qualität an Chancen, die sie hatten. Haben es nicht geschafft. Galatasaray ist tatsächlich im Achtelfinale. Und apropos Achtelfinale, da muss Bayern jetzt gegen Atalanta Bergamo ran und Leverkusen gegen Arsenal. Wir sind also einem deutschen Duell aus dem Weg gegangen, finde ich persönlich ganz cool. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich Leverkusen gegen Arsenal schlägt. Müssen wir nicht drüber reden, dass da die Londoner der klare Favorit sind. Aber wer weiß, Leverkusen hat auch schon Man City geärgert. Also die können das, wenn denn alles glatt läuft. Ja, wir können ja mal von oben durchgehen. Am 10.3. geht es da schon weiter. Galatasaray gegen Liverpool. Also, ja, sind wir uns einig, oder? Das sollten die Liverpooler wohl eher ziehen.
Sané macht's.
Sané könnte das Zünglein an der Waage sein, das stimmt. Newcastle gegen Barca finde ich sauspannend.
Ja.
Ist schon eher ein bisschen Barca-favored, aber kann beides sein. Genau wie bei Atletico gegen Tottenham. Ja, klar, Atalanta gegen Bayern. Ich glaube, da wird Bayern den Dortmunder mal zeigen, wie man das so ein Spiel dann auch sicher nach Hause bringt nach einem Hinspielsieg. Und ja, wie gesagt, Leverkusen gegen Arsenal und dann der internationale Klassiker seit Jahren, Real Madrid gegen Manchester City. Jedes Jahr wieder. Was glaubst du, wie es dieses Jahr ausgehen wird?
Ich fand es schon schön, wie irgendwie Courtois vor der Ziehung schon gesagt hat, so, ja, wir wissen eh, dass es City wird. So, who are we kidding? Also, das war schon lustig. So ist es dann auch gekommen. Ja, also ein bisschen Abwechslung fände ich schon mal ganz schön, um ehrlich zu sein. Ich finde es immer geil, wenn so Top-Teams aufeinandertreffen. Ich freue mich auch sehr auf PSG gegen Chelsea. Das wird, glaube ich, auch eine richtig geile Paarung. Rein vom Niveau her, Chelsea auf jeden Fall auch das Zeug, die zu knacken, die Pariser. Aber ja, Real City, ich glaube, City macht's, aber es ist relativ ausgeglichen. Also City jetzt nicht die Weltmacht, die sie vielleicht vor 2-3 Jahren noch waren, und Real auch wieder ein bisschen stabiler, als sie vielleicht jetzt teilweise gewirkt haben schon in dieser Saison.
Was ich ganz interessant finde, ist so die Turnierbäume, die jetzt entstanden sind. Alle Titelträger der letzten 10 Jahre sind im oberen Baum, wenn man so will, also wenn man die irgendwie unterscheiden will oder unter, wie auch immer man es halt aufteilt oder sich aufmalt. Also der Baum mit Bayern, mit Real, mit City, mit Liverpool, Chelsea, Paris. Das sind nämlich die Sieger der letzten 10 Jahre. Und das finde ich halt wirklich interessant, weil das heißt, im Umkehrschluss, einer der Mannschaften, ich nehme jetzt mal die Top-Favoriten aus dem anderen Baum, irgendwie Barca, Atletico, Bodø Glimt oder Arsenal, werden im Finale sein, sehr wahrscheinlich in diesem Jahr. Denn das ist der Weg, der ins Finale führt, über diese Mannschaften. Relativ spannend finde ich das. Also ich glaube, wenn man jetzt nur auf dem Papier die Mannschaften nebeneinander legen würde, hätten die meisten zwei Mannschaften aus dem anderen Baum eben mit Bayern, mit Real und so weiter ins Finale geschoben. Dementsprechend, ja, könnte es ein geiles Finale werden zwischen Bodø Glimt und den Bayern.
Wie ist bei dir? Bist du Fan dieses Turnierbaums oder bist du eher Fan, jede Runde neu ziehen?
Ich bin Fan, jede Runde neu ziehen. Du?
Ja, bin ich bei dir. Ich finde es irgendwie schon cooler, wenn man diese Möglichkeit hat und wenn du dann halt das Losglück hast, hast du das Losglück. Aber ich finde es irgendwie, ich bin auch immer Vertreter davon, mir als Verein jetzt nicht einzureden, dass ich eine bessere Saison gespielt habe, nur weil ich 1-2 Runden weitergekommen bin, weil ich Losglück hatte und deswegen dann später auf eine gute Mannschaft getroffen bin. Andersrum, wenn ich halt Lospech habe und jetzt irgendwie als Real City bekomme und dann halt rausfliege, dann kann ich ja sagen, okay, wir haben halt City bekommen, so ist halt so.
Ja klar, da geht es natürlich dann aber auch noch um Millionen und sowas. Ne?
Um Geld natürlich, völlig klar, aber oft wird dir auch, finde ich, das sportliche Abschneiden dann schön oder schlecht geredet. So, du hast schon im Achtelfinale rausgeflogen, ja, wenn du halt gegen den Titelverteidiger oder gegen den haushohen Favoriten ins Achtelfinale kommst, dann hast du vielleicht halt Pech gehabt. Also der finanzielle Aspekt ist natürlich einer, da hast du vollkommen recht, aber ja, ich finde es dann irgendwie ganz cool, wenn so diese Geschichten entstehen und so hat man jetzt, finde ich, schon das Gefühl, Arsenal hat halt so einen Turnierbaum bekommen, weil die beste Team der Ligaphase waren, wo sie vermeintlich relativ einfach mindestens mal ins Halbfinale spazieren können, weil Leverkusen, Sporting, Bodo sind jetzt nicht die Bretter, die das möglicherweise verhindern und dann hast du auf der anderen Seite eben... Ja, kann natürlich alles passieren, aber wenn du die vier Zweige vergleichst, dann ist das schon, lächerlich.
Absolut, wirklich sehr interessant. Also man stelle sich einfach mal vor, so, das kann ja alles passieren. Als Beispiel jetzt, keine Ahnung, Newcastle kommt weiter, Tottenham, Leverkusen und Bodo Glimt. Dann ist eins dieser vier Teams safe im Finale. Ja. Finde ich krass, also wenn sich das mal so überlegt.
Absolut.
Aber, also ist natürlich auch, man kann dann ja niemals sagen, dass es nicht verdient ist, weil sie haben dann sich ja eben durchgesetzt, aber es ist halt wirklich einfach spannend, weil die eine Seite des Turnierbaums einfach etwas vermeintlich schwächer ist.
Deutsches Finale ist möglich.
Richtig, stimmt. Das hat auch mal wieder was. Da müssen sich die Leverkusen aber fangen. Nee, will ich gar nicht. Champions League dann lieber gegen Arsenal oder Bodø Glimt. Das finde ich besser. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, wir haben noch gut anderthalb Wochen, dann wissen wir schon etwas mehr. Werden wir natürlich auch wieder drüber sprechen. Aber ich glaube, jetzt nach diesem ganzen Talk über Bundesliga, Champions League, wird es auch Zeit, sich nochmal ein kleines Getränk zu genehmigen.
Sehr gerne.
Ach, die dritte Halbzeit ist mir die liebste.
Und was soll ich sagen, Moritz? Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
Mhm.
Und ich habe mich nicht lumpen lassen. Es ist ja immer noch die Woche des Klassikers. Und Harry Kane hat diesen Klassiker jetzt am Wochenende für die Bayern entschieden mit seinen zwei Toren. War wieder einmal mehr oder weniger der Matchwinner, auch wenn man argumentieren kann, Joshua Kimmich hinten raus macht das entscheidende Ding. Aber er hat halt wieder doppelt getroffen und hat tatsächlich jetzt schon 6 Tore gegen Borussia Dortmund erzielt, für die Bayern wohlgemerkt. Er hat sogar noch mehr erzielt, insgesamt sind es 10, aber ich meine damit die Klassiker-Tore, denn um die soll es jetzt gehen.
Hat er 4 mit Tottenham gemacht, oder was?
Der hat 4 mit Tottenham gemacht, das ist wirklich Wahnsinn. Krass. Da hat er schon damals, glaube ich, gewusst, dass er gegen Dortmund ganz gut trifft.
Hm.
Dementsprechend wollte ich von dir mal die Top 5 aller Zeiten der Klassiker-Torschützen wissen. Und ich sage schon mal so viel, wir gehen auch noch ein bisschen auf mehr als die Top 5 ein. Und das ist ein kleiner Tipp, aber mehr sage ich jetzt gerade mal noch nicht.
Sind da welche gleich auf? Oder wie?
Das nicht unbedingt.
Achso, okay.
Aber genau, es ist auf jeden
Fall. Ja, Robert Lewandowski wird ja wohl dabei sein.
Der ist dabei und es ist wirklich unfassbar, weil der ist mit riesigem Abstand an der 1. Mehr als doppelt so viele Tore wie der Zweite. Mit 32 Toren.
32 Tore gegen Dortmund.
Also im Klassiker, ne? Auch Tore mit Dortmund.
Okay. Ich dachte
gegen Bayern.
Arjen Robben,
der ist natürlich mit dabei auf Platz 4 mit 11 Toren. Sind natürlich alle Pflichtspiele, ne? Also alle, sowohl Supercup, Champions League und.
Franck Ribéry.
Der ist nicht dabei, zumindest nicht in den Top 5.
Okay, dann sag ich Serge Gnabry.
Auch der hat es nicht geschafft, noch nicht. Sind alle, also die du nennst, die sind schon da im Dunstkreis, ne? So Top 10. Okay. Ribéry tatsächlich nicht, aber Gnabry schon.
Müller.
Der ist dabei. Vollkommen richtig. Auf Platz 3. Es sei denn...
Mir fehlt jetzt 2.
Ja, es sei denn... Du meintest den gerade. Sorry, der Tipp lag jetzt ein bisschen sehr auf der Hand, aber... Es sind... Oder hast du es nicht verstanden?
Nee, ich hab's nicht verstanden.
Es gibt eventuell noch jemanden, der auch Müller heißt, der auf Platz 2 ist. Jetzt muss ich selber sagen, ich kam da nicht mehr raus.
Gerd, oder was?
Ja, richtig. Der so. Gerd, den gibt's natürlich auch noch. 15 Tore. Dementsprechend, wie gesagt, gerade mal, also weniger als halb so viel wie Robert Lewandowski.
Jetzt ist natürlich die Frage, hat Gerd Müller das damals auch schon Klassiker genannt?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe mir von Thomas Müller versichern lassen, ja.
Okay. Und das ist ja Vater und Sohn, wie wir wissen, von daher wird das schon stimmen.
Die waren auf jeden Fall gut befreundet, ja.
Außer wenn er die Müllermilch geklaut hat, dann hat es gekracht.
Es ist wirklich übrigens, okay. Also krass, noch einmal zu Lewandowski. Für die Bayern 29 Spiele gegen Dortmund gemacht. 29 Tore. So krass. Also wirklich, das war ja dann, war ja auch immer so die Story, fand ich, dass ausgerechnet, sage ich mal, die Dortmunder dann zu seinem absoluten Lieblingsgegner wurden. Also das ja. ist so krass einfach. Ja.
Das muss ich bei sowas immer an dieses Video denken, wo Reus und Lewandowski sich da beim Anstoß gegenüberstehen und sich so angrinsen. Ich glaube, ja. das war dann die erste Saison, wo er bei Bayern war, irgendwie 2014 oder sowas. Mhm. Das war schon, das ist so, wenn du auf dem Pausenhof mit deinem besten Kumpel in unterschiedliche Teams gewählt wurdest und dann dich da duelliert hast. Ja, Wahnsinn. Aber das war eben das, was ich vorhin auch meinte. Das war so ein bisschen diese Phase, wo halt regelmäßig so ein, vor allem der Klassiker in München halt mit einem 5-6-0 geendet ist. Und das war halt dann schon, finde ich, nicht ganz so attraktiv, ja. wie es jetzt war. Wen brauche ich noch? Welchen Platz?
Ach so, habe ich übrigens gesagt, 32 Tore sind sogar 35. Das nur nochmal zur Vollständigkeit.
Das finde ich aber gut, dass du dich da korrigierst. Ja.
Richtig. Ja. Genau, du brauchst noch Nummer 5 dieser Liste. Du hast Arjen Robben, die beiden Müller und Robert Lewandowski.
Ist das... Boah. Gib mir einen Tipp, hat er in diesem Jahr 1000 Tore geschossen?
Nein.
Okay. Kalle Rummenigge.
Boah, stark. Der ist es. Mit 10 nice. Treffern. Kurz hinter Arjen Robben, der hat tatsächlich 11-mal genetzt im Klassiker. Das eine Tor, was den Unterschied macht, wahrscheinlich das legendäre, ne, im Champions League Finale.
Ja, also das letzte war es, glaube ich, nicht, aber wir sagen einfach mal, das macht den Unterschied.
Nee, das letzte war es nicht, aber es war das, was den Unterschied macht, genau. Genau, und wie du jetzt vielleicht gemerkt hast, deswegen habe ich gesagt, wir können eigentlich nicht nur ganz auf die Top 5 eingehen. Es war kein Dortmund-Spieler dabei so richtig. Also klar, Lewandowski wäre aber mit seinen Toren für die Dortmunder auch nicht in der Top 5. Also ja, wenn du mir den Top-Dortmunder nennst, das wäre eine große Leistung. Der war nämlich auch nicht in diesem Jahrtausend unterwegs. Aber einen, der ist schon mal angeklungen, der ist kurz dahinter.
Boah. Gib mir einen Matthias Sammer.
Ah, nicht ganz. Noch weiter in der Vergangenheit.
Boah.
Den Namen kennt man, ist aber wahrscheinlich nicht der erste, der einem ins Gedächtnis kommt. Vielleicht schaffst du es, aber es ist wirklich schon sehr lang her.
Manfred Burgsmüller.
Nein, aber auch nicht schlecht. Der ist auch ganz kurz dahinter. Also ist nicht der beste Torschütze, aber der hat auch 7-mal gebutzt. Also
Youssoufa Moukoko vielleicht in seinen ersten Karrierejahren?
Auch nicht schlecht.
Gib mir noch einen Tipp.
Ja, Stürmer.
Sag mal den Vornamen und dann den Nachnamen.
Ja, ich bin ehrlich, also ich kann dir jetzt so spieltechnisch auch nicht so viele Tipps geben, ohne dass ich jetzt einfach den Namen sage, gefühlt.
Ja, ich werde jetzt halt Namen sagen, die dann wahrscheinlich gar nicht mehr Dortmund gespielt haben. Das wird dann halt peinlich.
Ja, das Ding ist, also er ist 1941 geboren. Also das ist die Range, in der wir uns da befinden.
Ja, gut, dann ist er. Ja, nee, okay. Oder 74 war vielleicht dabei.
Ja, das kann sogar sein. Ich hab's selber nicht auf dem Schirm.
Ja, ich glaube, ich bin raus. Sorry.
Lothar heißt er mit Vornamen. Lothar Emmerich.
Der ist doch Regisseur.
Ja, auch ein deutscher Fußballspieler. Und
ja. Sagt mir, was der Name jetzt
Tore erzielt gegen die Bayern. Ist, gut, wie gesagt, schon auch noch etwas her.
Da sind auch noch die Brezelbäcker rumgelaufen bei den Bayern.
Das war ja easy. Ja, einer, der nur ein bisschen weniger erzielt hat, beziehungsweise gar nicht weniger, sondern noch sogar eins mehr erzielt hat, ist einer, den du schon so halb genannt hattest.
Für die Bayern dann?
Oder was heißt halb, nicht halb genannt? Nee, für die Dortmunder. Also du hattest ihn schon einmal, fiel der Name schon, nicht ganz in diesem Kontext, aber in einem ähnlichen.
Du führst mich hier in ein Labyrinth rein, und ich komme nicht mehr raus.
Du hast den Namen schon gesagt, weil
Manuel Baum, Daniel Bauer.
Er einen Anton Drebs drauf geworfen hat auf einen, der das ganz gut kann, um das es hier gerade geht. Das war jetzt sehr verwirrend, ich weiß es auch nicht.
Alter.
Er stand mit ihm am Mittelkreis.
Ah, den habe ich am Anfang überlegt. Hat er so viele Tore gemacht, Marco Reus?
Ja, tatsächlich. Also der hat dann doch genug Spiele insgesamt gegen die Bayern gehabt. Ich glaube, mit den Dortmundern waren es am Ende 30. Und in denen hat er 9 Tore erzielt. Das heißt, sogar noch eins mehr als Lothar Emmerich. Und ist dementsprechend der beste Dortmunder Torschütze. Hatte ich eben gesagt, dass Lothar Emmerich der Beste wäre. Ne? Marco Reus ist sogar noch ein besser. Entschuldigt bitte die ganzen Zahlen. Ihr habt es schon während der Folge gemerkt, dass, wie ich da hin und her jongliere. Ist auch nicht ganz so leicht.
Glaubt uns kein Wort.
Genau. Bitte alles nochmal Fakten checken, wenn ihr uns nicht glaubt. Schreibt uns Leserbriefe. Aber das war gut. Also den Karl-Heinz Rummenigge so schnell, der war sehr, sehr stark. Und wie gesagt, Harry Kane ist auf bestem Wege, da ganz, ganz schnell in Rekordzeit in die Top 5 sogar mit einzudringen.
Wie viel hatte Kane jetzt, hast du gesagt? 10, ne?
Kane hat 6
mit Bayern.
Genau, 6 mit Bayern, 10 insgesamt gegen Dortmund, aber halt 6 im Klassiker quasi, wenn man so will. Und damit zum Beispiel auch schon mehr als Erling Haaland. Der hat nur insgesamt 5 im Klassiker erzielt und nochmal 2-mal gebutzt mit Man City gegen die Bayern. Aber naja. Das zählt ja hier nicht rein. Deswegen, also Kane jetzt schon mehr als Haaland im Klassiker und auf bestem Wege auch Legenden wie Kalle Rummenigge einzuholen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit einer Legende diesen Podcast machen darf. Moritz, vielen, vielen Dank dir. Und ich freue mich schon sehr darauf, nächste Woche wieder hier mit dir zu sitzen und zu schauen, wie es denn um deine Bremer im Abstiegskampf steht.
Ich kann es kaum erwarten. Ich sehe dem Spiel nächstes Wochenende oder dem Spieltag gespannt, aber auch mit etwas Angstschweiß entgegen. Und deshalb lass uns hier schnell unter die Dusche hüpfen und diesen Podcast beenden. Bis bald. Danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.